17 mein Name, 37 Jahre alt, seit 11 Jahren glücklich verheiratet mit dieser, ich sag's immer vorsichtig, weil es unterschiedlich aufgenommen wird, Sprüche 31 Frau. Und zwar, manche Frauen sagen dann, Sprüche 31, so viel muss die schaffen. Ich sehe das ganz andersrum. Da hat sie so beschenkt, dass sie mich so unterstützt und mir den Rücken frei hält. Ganz, ganz feine Frau habe ich geschenkt bekommen. Bin dankbar für 3 Kinder, die uns daher geschenkt hat, Hanna, Julia und Johannes. Im ersten Beruf bin ich Ingenieur für Versorgungs- und Umwelttechnik und dann hat er mich gerufen zurück an zu meinem Zivi-Arbeitgeber. Ich habe meinen Zivildienst vor, jetzt muss ich rechnen, 18 Jahren habe ich begonnen, ziemlich genau am 1. November vor 2001 in Israel gemacht und was und wie und was Zedaka ist, kommen wir gleich drauf und darf jetzt seit 2014 wieder Leiter der Zedaka-Zentrale sein in Meisenbach. Ist ja gar nicht weit weg, 27 Minuten im Auto von hier. Schön auf der Hochebene im Schwarzwald. Es gibt nicht nur Täler. Viele freuen sich, wenn sie zu uns kommen und die Weite entdecken, die der Schwarzwald auch bietet. Herzliche Einladung, da mal vorbeizuschneien. Wir haben tatsächlich, es hat schon geschneit bei uns, aber das Bild ist nicht aktuell von heute. Auch wenn es weiß war auf den Feldern, als ich losging mit Reif, genau. Aber es scheint auch die Sonne bei uns. Und auch ein Regenbogen, wie man sieht auf dem Bild. Genau. Dieses Gästehaus ist ein besonderes Gästehaus, weil es nicht nur ein Gästehaus ist, sondern eben gleichzeitig die Zentrale für diesen Dienst in Israel. Und das kam so, 1936 hat dieser Mann, Friedrich Nodacker, dieses Werk gegründet. Er war ursprünglich Pastor der Liebenzeller Mission, ist dann krank geworden, Lungenleiden, Lungenkrankheit, und hat dann auf Rat der Ärzte sich zurückgezogen in seinen Heimatort, nämlich Meisenbach-Zainen. Und wer ein bisschen zurückdenkt, der weiß, 1936 war eine spannende Phase. Er hat die Anfänge von Hitler in den 30er Jahren schon in Nürnberg miterlebt. Dort war er stationiert sozusagen als Pastor. Und er hat sich schon damals als ein mutiger Mann, da staune ich bis heute, ich wüsste nicht, ob ich das gekonnt hätte oder gemacht hätte, klar positioniert. Er hat gesagt, was ihr tut an diesem Volk, das ist Unrecht. Es ist immer noch das Volk Gottes. Und deshalb, um eine längere Geschichte kurz zu machen, ist er auch dann zwangsrekrutiert worden, angeschwärzt worden von dem Ortsgruppenleiter in dem kleinen Meisenbach, weil er zum Beispiel am 1. Mai, wo dann eigentlich der große nationalsozialistische Feiertag war, wo also da der Ortsgruppenleiter zu ihm kam und gesagt hat, alle müssen beflaggen, Deutschlandfahne oder Nazifahne raushängen, Nodacker, du musst auch beflaggen. Hat seine Frau, die war eine Künstlerin, die ganze Nacht gearbeitet und hat eine Fahne gestickt, auf der stand, an Gottes Segen ist alles gelegen. Da war was los in dem kleinen Meisenbach und dann wurde er zwangsrekrutiert und kam ins Warschauer Ghetto als Sanitäter, hat dort viel Leid und Elend erlebt und das hat ihn nicht losgelassen. Er hat überlebt, kam zurück, die Gästearbeit ging weiter und in den 55er Jahren hat Gott diese Frau zu ihm geschickt, Helene Weinmann. Eine Jüdin, die selber 70 Angehörige im Holocaust verloren hat. Sie hat in England sozusagen überlebt. Und sie hatte schon früh Jesus Christus als ihren Messias erkannt. Wir würden von einer messianischen Jüdin sprechen heute. Und sie ist aus dem orthodoxen Elternhaus groß geworden, ist dann hochgradig rausgefallen. Also man kann das gerne nachlesen. Ist eine rückliche Biografie, Geschichte. Das ist eher ein bisschen, sage ich mal, auch statistischer und trockener, aber auch schön zu lesen, ermutigend im Glauben. Aber das hier ist auch eine packende Lebensgeschichte, wie Gott sie geführt hat durch viele Tiefen. Und sie hätte sagen können, ich lasse das hinter mir, aber sie hat umso mehr ein Herz bekommen, ihr Volk zu dem Messias hinzulieben. Und mit diesem Herzen kam sie auch nach Deutschland und hat gesagt, ich suche jemand, der mich unterstützt, um etwas zu tun für diese Menschen, die den Holocaust überlebt haben und jetzt in Israel sind mit ihrem Trauma. Sie kam zu Nodacker und hat gesagt, was du hier machst in Meisenbach, dass du Leute einlädst, dass sie Ermutigung bekommen im Glauben durch Gottes Wort, dass sie Erfrischung bekommen an Leib, Seele und Geist, das solltest du in Israel tun für Holocaust-Überlebende. Und Nodacker war kein Mann der viele Worte, ein guter Schwab. Er hat nur gesagt, dafür habe ich keinen Auftrag. Trotz der Geschichte, aber es hat bei ihm rumort und sie hat nicht locker gelassen. Sie hat gemerkt, da bewegt sich was in dem Herzen. Sie kam wieder und gesagt, Nodacker, du musst mit mir nach Israel reisen. ich bete für das Geld, du guckst nach deinem Visa. War gar nicht so einfach damals, weil noch gar keine diplomatischen Beziehungen waren zwischen Deutschland und Israel. Das kam erst 1965 und das war 1958. 1959 konnten sie dann tatsächlich miteinander reisen und das hat das Leben auch von Friedrich Nodacker und von seiner Frau Luise nochmal sehr verändert. Und sie haben wirklich ein Herz bekommen für diese Menschen. Die Helene Weinmann hat ein kleines Haus gekauft in Haifa. Ich gehe mal da einen Schritt weiter. Haifa, die Stadt an der Nase, die so markant ist in Israel, in der Topografie. Und hat dort angefangen, 4, 5 Holocaust-Überlebende als Gäste aufzunehmen. Und dann kam ein tragischer Einschnitt. Diese Frau ist durch einen Sturz aus dem Fenster gestorben. Und dann hat Friedrich Nodacker erkannt, jetzt sind wir dran. Wir müssen das Ding weitermachen. Und er hat ein Haus gekauft hier oben in Naharija 1960 und so haben wir nächstes Jahr 60 Jahre Zedaka. Da könnte ich jetzt viel erzählen, auch von den Wundern, die Gott getan hat in diesem Werk. Irgendwann wurde das Haus zu klein und 1969 konnte dann südlich von Naharija ein Platz gekauft werden in dem Ort Shavetzion. Shavetzion ist ein Ort des Rexinger Juden. Rexingen ist so ein paar Kilometer hier, so dreiviertel Stunde von hier entfernt im Schwarzwald. Von Rexinger Juden gegründet worden, die konnten alle 38, kurz sozusagen nach der Reichspogromnacht, kurz bevor es vollends Schluss war hier, konnten die fliehen und dort dieses Ort gründen. Und jetzt muss ich sich mal vorstellen, jetzt kommen ein paar Jahre später wieder Deutsche aus dem Schwarzwald und wollen in diesem Ort ein Haus bauen. Mit dem guten Anliegen, aber man kann sich ein bisschen vorstellen, was da geknistert hat. Dass die Leute sagen, Moment, von denen sind wir geflohen. Jetzt kommen da wieder die Deutschen. Und es sind Christen, okay, aber wir kennen auch Christen aus dem Schwarzwald. Die uns nicht geholfen haben. Die einen Schwenk gemacht haben. Und die wollen bei uns wieder so ein Haus bauen. Oh, da gab es Rumor im Ort. Und 50% im Ortschaftsrat waren dafür. Und 50% waren dagegen. Und nur mit der Stimme, wenn es 50-50 ist, hat der Vorsitzende eine zweite Stimme. Und nur mit der zweiten Stimme konnte man dort anfangen zu bauen. Und am Anfang war das so ein großes Misstrauen in diesem Ort in Shavetzion. Was machen die hier? Nodacker hat durch Unterstützer, durch Christen aus Deutschland, die für ihn Geld gegeben haben, die Möglichkeit gehabt, Holocaust-Überlebende zu einem 10-tägigen kostenlosen Urlaub einzuladen. Das machen wir bis heute. Diese Menschen einladen. 10 Tage kostenloser Urlaub ist eine schöne Sache. Die Frage ist, wer einlädt. Wenn wir eine Einladung bekommen würden zu 10 Tage kostenlosen Urlaub von der Terroreinheit IS, würden wir da hingehen? Zumindest würden wir mal am Anfang genau überlegen, wo ist da der Haken? Und so ähnlich geht es diesen Holocaust-Überlebenden bis heute, wenn wir einladen. Dass sie sagen, es hört sich ja gut an, aber wo ist da der Haken? Die letzte Einladung, die ich von Deutschen bekommen habe, die hat mich nach Auschwitz geführt. Und so ist es bis heute, diese Spannung, dass sie sagen, dass sie auf der einen Seite neugierig sind, weil sie von anderen gehört haben, da müsst ihr hin, da erlebt ihr was ganz anderes. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, sie misstrauisch macht. Und wir staunen, wie Gott uns die Türen öffnet und über die Jahre geöffnet hat, wie ein Vertrauen gewachsen ist, zum einen zu den Shavetzionern, wie sie... Es war so bewegend, letztes Jahr war ich unten, da haben sie 80 Jahre Shavetzion gefeiert und sie haben uns eingeladen zu einer gemeinsamen Schabbatfeier und uns beschenkt mit so einem kleinen Symbol, so einem kleinen Silberanhänger an der Kette zu Shavetzion und haben uns gedankt, dass wir als Deutsche hier am Ort diesen Dienst tun. Was Gott da an Herzen verändert hat und wir erleben es heute, wir sind über 5 Jahre im Voraus ausgebucht. Also wenn heute einer einen ganz einen kostenlosen Urlaub bei uns machen wollte, dann muss er warten bis 2024, bis er einen Platz kriegt. So viele Leute wollen kommen, so öffnet Gott die Türen. Und das heißt nicht, dass sie nicht ohne Misstrauen kommen. Sie kommen immer noch mit deren Vorbehalten. Aber sie lassen sich einladen. Und was da passiert und was unser Wunsch und unser Gebet ist, dass sie wirklich erleben, was in dem Namen schon drinsteht. Bet-El heißt das Name, der Name dieses Hauses. Bet-El heißt der Ort, wo Jakob Gott begegnet ist. Wo Jakob sagt in 1. Mose 35, und er nannte den Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, Bet-El. Dass sie ihrem Gott wieder begegnen, den die meisten von ihnen hinter sich gelassen haben in Auschwitz. Ich könnte noch viel erzählen, aber wir wollen ja noch die Predigt hören. Ich mache noch kurz weiter. Zweiter Standort bei uns ist das Altenpflegeheim in Mahlott. Auch dort haben wir die Möglichkeit, bisher 24 Heimplätze, diese Menschen zu ihnen zu dienen, auf dem letzten Weg, auf der letzten Wegstrecke. Und auch da ist es so, dass man sagen muss, viele von den Holocaust-Überlebenden durch ihr Trauma, durch ihr Misstrauen, haben sie auch keine Beziehungen im Land aufgebaut. Durch die vielen Enttäuschungen und Verletzungen innerlich haben sie sich alleine durchgekämpft. Oft sind sie noch die einzigsten von ihrer Familie, alle anderen sind umgekommen. Und jetzt kommt das Alter. Und sie merken, die Kräfte lassen nach. Und ich habe niemand um mich her. Wer hilft mir? Und da der Name, Programm, Bet Eliezer. Eliezer, El heißt Gott, I, das ist Personalpronomen, also mein Gott. Und Eser heißt Hilfe. Mein Gott ist Hilfe. Und sie erfahren, wie Gott uns als Christen aus Deutschland zu ihnen schickt, nach Israel, um ihnen hier, in ihrem Alter, zu helfen. Und wie Gott ihnen nochmal am Ende ihres Lebens begegnet in seiner Liebe, diesen Gott, den sie hinter sich gelassen haben, aufgrund von all dem Schweren, was sie erlebt haben. Und wir sind froh und dankbar, wenn sie mitbeten, dass der Herr ihre Herzen hier weich macht und öffnet und sie im Leben unserer Mitarbeiter ihren Messias sehen und finden, den wahren Trost Israels. Fünf Wege gibt es aus unserer Sicht, Israel zu trösten. Einen davon werden wir heute Morgen betrachten. Ich lade ein, heute Abend werde ich noch ein bisschen weiter ausholen zu den anderen fünf. Und jetzt erst aber noch kurz ein bisschen hinein, weil die Frage kommt immer gleich am Anfang, deshalb beantworte ich sie am besten gleich. Gibt es denn überhaupt noch Holocaust-Überlebende? Ja, es gibt noch Holocaust-Überlebende. Aktuell noch über 150.000 Holocaust-Überlebende in Israel und 40.000 von ihnen unter der Armutsgrenze. Kann man gleich sagen, ja Moment, aber es gibt doch Zahlungen und hin und her und rundum. Ja, und es gibt viele, die zwischen den Lücken durchfallen und die niemand haben und die kein Geld haben. Kurze Antwort. Diese Tabelle zeigt uns ein bisschen, wie alt sind denn die Leute? Wer bei Kriegsende 1945 geboren ist, sozusagen theoretisch, es gibt tatsächlich einen, zwei Tage vor der Befreiung von Auschwitz in Auschwitz geboren. Die Mutter musste ihn hinterlassen, sie musste auf den Todesmarsch, er lag als Baby da, die russischen Soldaten haben ihn gefunden und konnten ihn aufpäppeln, unglaublich. Und er hat überlebt. Also 74 und die meisten, die zu uns kommen, die sind also im Altenheim, sind die 94 und älter, also die waren im Kriegsende 20 oder 84 und älter, die waren 10. Die meisten der Gäste in Shavuot Zion, die waren als Kind im Holocaust. Letztes Jahr hatten wir 80 Jahre Reichspogromnacht. Gestern, 9.11. 81 Jahre Reichspogromnacht. Wir hatten eine große Veranstaltung in Berlin. Und jetzt weiß ich gar nicht, kann man hier vorne die Lichter ein bisschen ausmachen, dann sieht man auch die anderen Folien besser. Geht es? Ja, super, genau, schon viel besser. Und hier hatten wir zwei Holocaust-Überlebende bei der Veranstaltung, die beide die Reichspogromnacht miterlebt haben. Nach 80 Jahren, also Aaron hatte sogar in Berlin die Reichspogromnacht überlebt und hat uns dann berichtet, jetzt 80 Jahre danach. Er war 9, so alt wie das Mädchen, das neben ihm steht, bei der Reichspogromnacht. Er war 3, der Herr Michalski, als die Reichspogromnacht überlebt hat. Und der Herr Michalski wohnt wieder in Berlin, sein Enkel ging auf eine Schule in Berlin und er musste miterleben, wie sein Enkel wieder in Berlin von der Schule genommen werden musste, nur aufgrund dessen, dass eine Lehrerin im Schulunterricht gefragt hatte, welche Gotteshäuser es denn gibt. Und dann haben sie gesammelt, es gibt Kirchen, es gibt Moscheen. Und weil das mit der Synagoge gefehlt hat, hat er gesagt, es gibt auch Synagogen. Und die Lehrerin fragt ihn vor der Klasse, wieso sagst du Synagoge, bist du etwa Jude? Und nach der Stunde hat es sein Kamerad zu ihm gesagt, sein türkischer, wir können keine Freunde mehr sein. Auf dem Schulhof wurde er geschlagen, getreten, bespuckt, beschimpft. Er hat zunächst zu Hause nichts gesagt, weil er genau gewusst hat, was es auslöst. Aber es wurde so schlimm, dass er sich nicht mehr verheimlichen ließ und sie mussten ihn von der Schule nehmen. Heute in Deutschland. Mir ging es so eiskalt den Rücken runter. Ich bin da hingegangen zu der Veranstaltung und ich kannte viele der Holocaust-Überlebenden nicht, habe mich vorgestellt. Eine Frau sagte sofort zu mir, als ich erklärt habe, was wir in Israel tun, Das ist ja schön, was ihr in Israel tut. Und was tut ihr gegen den Antisemitismus in Deutschland? Das ist doch das, was uns momentan so schwer macht. Und ihr kennt das aus Pforzheim. Ihr wisst von diesem Plakat, das hing direkt neben der Synagoge. Hier, schon in diesem Jahr. Und wenn wir das lesen, Israel ist unser Unglück, Schluss damit, dann sind wir nicht so weit von dem entfernt, was wir vor 80 Jahren gelesen haben, hier in Deutschland. Der Antisemitismus in Deutschland kommt wieder auf die Straße. Halle betrifft uns alle. Und das ist jetzt wieder im Rückschluss das, was unsere Holocaust-Überlebenden auch in Israel miterleben. Und ich weiß noch, wie vor 19 Jahren oder vor 18, als ich zum Zivildienst dort unten war, ich war in Mahlot, in dem Altenheim, eine Frau mir ihre Geschichte erzählt hat, wie sie Auschwitz überlebt hat. Und es hat mich so bewegt und getroffen, sie hat es gemerkt und sie hat am Ende zu mir gesagt, Frank, ich weiß, du bist nicht schuld. Du hast es nicht gemacht. Aber du hast eine Verantwortung für heute. Mach mit deinem Leben den Unterschied. Und das mitzuerleben, wie sie sagt, wenn wir eine Hoffnung hatten, nach dem allem Schweren, dann war es diese Hoffnung, dass die Welt daraus gelernt hat, dass es so etwas nie wieder gibt. Und jetzt steigt der Antisemitismus wieder. Diese Hoffnungslosigkeit. Wie können wir dieser Hoffnungslosigkeit begegnen? Und da kommt unser Thema von heute, Hoffnung durch Gottes Handeln in Israel bis heute. Und wir versuchen ihnen, wenn es möglich ist, sie hinzuweisen auf das Handeln ihres Gottes. Jesaja 40, Vers 1 ist, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Jesaja 40, Vers 9 zeigt uns schon, was wir tun sollen. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Nein, er ist nicht in Auschwitz gestorben, er handelt weiter an uns. Und wie handelt er denn? Wie handelt Gott denn in der Geschichte? Spannend, wenn man Jesaja anguckt. Da ist Gott so in dem Wettkampf mit den Götzen und sagt, warum Israel lauft er denn den Götzen nach? Was machen die denn? Er karikiert so ein bisschen und sagt, es ist ein Holz, es wird geschnitzt und dann wackelt es, dann muss man da ein bisschen gucken, dass die Statue nicht wackelt. Und dann betet er das Ding an und denkt, er kriegt was von dem. Das ist doch nicht ein Gott. Wer ist denn wirklich Gott? Der Gott, der vorher, bevor was passiert, sagt, was eintrifft. Der ist Gott. Er sagt, was kommt und es trifft ein und ihr erkennt, ja, er hat den Überblick. Ich verkündige euch von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Daran sollt ihr mich erkennen, dass ich Gott bin. Und so habe ich es damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen. Ihr Lieben, ich liebe dieses Wort Ratschluss. Dieses schöne alte Wort. Weil Gott mir mal ein Erlebnis geschenkt hat, wo mir das nochmal so richtig deutlich wurde. Am Anfang meiner Planerkarriere habe ich 7 Jahre im Ingenieurbüro, habe ich einen Auftrag bekommen, frisch von der FH weg, zu meinem Chef. Der hat mich deshalb eingestellt, weil er ein dringendes Projekt hatte, wo er zugesagt hatte, aber er hatte keine Kapazitäten im Büro. Wir mussten in der Schule eine Heizung planen und so weiter, Installation, Wasserinstallation. Und er hat mich gleich am zweiten Tag mitgenommen ins Architekturbüro. Und dann haben wir da erstmal eine Abreibung erhalten. Ja, endlich kommen Sie, das sollte schon lang fertig sein. In 2 Wochen muss der Entwurf auf dem Tisch sein. Loslegen, hier sind die Pläne, tschüss. So, okay. Frisch vom Studium, noch nicht viel Erfahrung. Ich habe 2 Wochen wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich weiß, die letzte Nacht vor der nächsten Sitzung habe ich durchgearbeitet und war froh, dass ich einen Entwurf präsentieren konnte. Und ich komme mit diesen Plänen zu dem Architekt, lege sie auf den Tisch, will gerade anfangen mit erklären. Dann sagt er, oh Herr Gläsle, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Gestern kam der Anruf von der Schulleiterin. Wir mussten diese Raumaufteilung nochmal komplett verschieben. Hier ist der neue Plan. Ich sage, was? Quadratmeter berechnet, Heizung ausgelegt, 2 Wochen lang, die Pläne, nix, ab in die Tonne und neu. Wahnsinn, ich habe gemerkt, wie kurzfristig menschliche Pläne sein können. Aber anders, der lebendige Gott, er hat keinen Plan für diese Welt. Er hat einen Ratschluss gefasst. Was er vorher festgelegt hat, das wird eintreffen. Und das Herrliche ist, dass wir das sehen in der Geschichte Israels. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dass das eine Ermutigung sein darf, wenn wir das diesen Holocaust-Überlebenden sagen. Schau doch, wie Gott handelt in deiner Geschichte. Und es darf auch für uns eine Ermutigung sein. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen anhand der Bibelstelle. Ich würde gern oder das werden wir tun. Bibel neben sozusagen Geschichtsbuch, Bibel neben Tageszeitung legen und sehen, wie Gott Geschichte schreibt vor unseren Augen mit seinem Volk. Wir fangen ganz früh an. Er hat ja gesagt, er sagt vorher, was später eintreffen wird. 1600 vor Christus hat er durch Mose vorhergesagt, und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten, und ich werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Also will ich das Land Wüste machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heiden zerstreuen und das Schwert hinter euch her ausziehen, dass euer Land zur Wüste und eure Städte zu Ruinen werden. Wann sagt er das? Das sagt er, als die noch gar nicht mal im Land sind. 3. Mose, da waren die noch unterwegs, sie waren noch nicht mal im Land. Und Gott sagt ihnen schon voraus, es werden diese Tage kommen. Wir haben es einmal in der babylonischen Gefangenschaft, aber noch krasser haben wir es eben in dieser Vertreibung, die 70 nach Christus begann. 32 nach Christus, Kreuzigung Jesu durch die Römer. Er hat nochmal vorhergesagt, er ist nochmal gekommen. Er stand nochmal im Ölberg und hat geweint über diese Stadt und hat gesagt, Jerusalem, wenn ihr erkannt hättet, wer ich bin. Ich wollte euch sammeln, und er hat dieses schöne Bild gebraucht von dieser Henne und von den Küken. Ich wollte euch sammeln unter meine Flügel, wie die Henne ihre Küklein. Aber ihr habt nicht gewollt. Und er sagt es nochmal voraus, dieser Tempel, er wird zerstört werden. Zerstörung des zweiten Tempels in der Stadt Jerusalem durch die Römer. Aber damit alles, nicht alles. 135 nach Christus war der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Sie haben nochmal versucht, die römische Herrschaft abzuwenden. Und die Römer haben dann mit ihnen das gemacht, was sie mit den Staaten gemacht haben, von denen sie, darf ich es mal auf gut Schwäbisch sagen, die Schnauze voll hatten. Das heißt, und dieses Wort, wenn ich das ausspreche, dann zittere ich darüber, weil wir es in unserer Geschichte kennen. Sie haben gesagt, wir machen eine Endlösung mit den Juden. Und die haben es so radikal gemacht, dass sie sagen, wir streichen den Namen Israel von der Landkarte, da schreiben wir Palästina hin. Wir streichen den Namen Jerusalem aus der Landkarte, da schreiben wir hin Aeolina Capitolina. Jedes Andenken an dieses Volk wird jetzt ausgelöscht. Wir zerstören die Städte, wir treiben sie raus, keiner mehr darf Jerusalem, kein Jude darf mehr Jerusalem betreten. Wir legen einen Bann über diese Stadt und wir verschleppen sie als Sklaven, und alles wurde vernichtet, ausgelöscht und verschleppt. Und so kam es zu dieser Zerstreuung. Auch die war schon vorhergesagt. 5. Mose 28, und ihr werdet ausgerottet werden aus dem Lande, dahin du jetzt gehst, um es einzunehmen. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Da wirst du anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Holz und Stein. Diaspora, so nennt man das in Israel. Fast 2000 Jahre unter den Völkern zerstreut. Außer ein kleiner Überrest. So sagt Jesaja 6, Vers 13 voraus, ein heiliger Überrest. Wenn der Baum abgehakt ist, so bleibt doch die Wurzel noch im Boden. Im 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas, gab es noch 6700 Juden in den Städten Zwat, spricht man aus Safed, Zwat, Tiberias, Jerusalem und Hebron. Und jetzt mal in unserer Geschichte, jetzt gucken wir mal ins Geschichtsbuch. Da gibt es einen schönen Geschichtsschreiber, den Mark Twain. Mark Twain, bekannter Dichter auch. Er ist mit dieser Hedjaz-Eisenbahn, die damals gab, von Damaskus, Syrien, bis nach Kairo, Ägypten gefahren, hat einen Zwischenstopp gemacht, ist in damals Palästina ausgestiegen, hat sich das angeguckt. Und er kannte das ja, er war Christ von der Bibel und hat gedacht, jetzt komme ich in das verheißene Land. Und was sieht er? Von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen wenig malerische Formen. Die Täler sind hässliche Wüsten, von einer schwachen Vegetation gesäumt, die einen sorgenvollen, verzagten Ausdruck an sich hat. Das Tote Meer und der See Genezareth schlafen inmitten eines Landstriches von Bergen und Ebenen, in dem das Auge auf keiner angenehmen Tönung ruht. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche, über ihm brutet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. So sah es da aus. Von wegen blühende Städte von irgendwelchen palästinensischen Völkern, nein. Ein paar Ziegen, Beduinen, die unterwegs waren. Viel Sumpfstädte, Malaria war ein großes Thema. So sah es aus. Aber Gott ist nicht zu Ende. Sein Ratschluss geht weiter. Und wir lesen es in Hesekiel 36, Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen, euch aus allen Städten sammeln, aus allen Ländern, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Was ist wichtig an dieser Prophezeiung? Unsere lieben, ich will nicht sagen Freunde, aber unsere lieben Kollegen aus der historisch-kritischen Theologie sagen, naja, das ist alles erfüllt nach der babylonischen Gefangenschaft, aber doch nicht heute. Dieser Staat Israel heute hat doch nichts mit der biblischen Prophezeiung zu tun, das ist doch ein politisches Gebilde. Bei allem, was man dazu sagen kann, was heute auch noch schief läuft in Israel, es ist ein weltlicher Staat. Ja, aber in diesem Staat erfüllt Gott seine Verheißung. Und wenn wir hier lesen, dann müssen wir nochmal genau nachlesen, was war denn bei der babylonischen Gefangenschaft? Die Juden sind in ein Land deportiert worden, in zwei assyrische Gefangenschaft. Okay, zwei. Aber hier, aus allen Ländern würde sie bringen, in der anderen Stelle heißt es aus allen Kontinenten. Das war viel größer, diese Vertreibung. Deshalb war die Vertreibung in der damaligen Zeit. Und deshalb staunen wir darüber heute. Und sorry, dass es nur Zahlen bis 2017 sind, aber die Statistik, die hinkt ja immer ein bisschen hinterher. 3 Millionen Juden sind zurückgekommen in den Jahren 82 bis 2017. Aus allen 5 Kontinenten, aus über 120 Ländern. Wow! Gott schreibt Geschichte. Und er schreibt so eindrücklich Geschichte, dass wir sagen müssen, dieses Wunder, das ist noch ein Wunder, das in der ganzen Welt sichtbar ist, noch weit hinaus über das, was vorher das eigentliche Zeichen in der Welt von diesem großen Gott war. Was war es? Auch das sagt uns die Bibel schon voraus. Er sagt uns, darum siehe, heißt es in Jeremia 16, es kommt die Zeit. Siehe heißt immer, mach die Augen auf. Siehe, mach die Augen auf. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Das war die Prophezeiung früher und diese herrliche Tat Gottes vor der ganzen Welt, dass alle Welt erkennen musste, wie Gott dieses Volk gerettet hat aus der damaligen Weltmacht Ägypten. Eindrücklich, wie das Meer geteilt wurde und diese Weltmacht unterging im Roten Meer und er sie weitergeführt hat durch die Wüste und auch dann, als sie ins neue Land kamen, den Jordan gestaut hat, die Türen aufgemacht hat und ein Riesendamm zur rechten stand, der abgeflossen ist und dieses Volk mit diesen, man nimmt an, bis zu 6 Millionen auf einen Wusch hineingewandert ist. Wahnsinn! Da haben sie gezittert damals, die Völker. Aber es wird noch eine größere Sache geben, diese größere Sache, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Wir haben so ein Vorrecht, ihr Lieben. Wir dürfen in dieser Zeit leben, wo wir das vor unseren Augen sehen, wie Gott sein Wort erfüllt hat. 70 Jahre Israel. Und das Spannende ist, Gott sagt es nicht nur so ungefähr, sondern er sagt auch noch, wie er das machen wird. Da heißt es, siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich viele Jäger aussenden, die sollen sie fangen auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Felsenklüften. Also, gucken wir mal in das Geschichtsbuch rein, wie hat er das denn gemacht? Er hat angefangen mit den Fischern. Zionismus. Erster Kongress 1867 in Basel. Theodor Herzl, der große Name, der die Reichen von Europa versammelt hat, der gemerkt hat, wie wieder Antisemitismus aufkeimt. Wir sehen es nachher in Russland ganz stark, dann auch seit 82 und so weiter, der gesagt hat, wir brauchen einen Ort, wo wir uns hin zurückziehen können, wenn alle gegen uns sind, wo uns jemand beschützt, wo wir ein eigenes Militär haben und so weiter, und hat mit denen überlegt und hat gesagt, wir sollten zurück nach Palästina. Ihr Reichen, macht mal Geld locker, wir brauchen ein paar Schiffe, dann können wir die da runterfahren, wir laden die Leute ein, dass sie gehen. Aber wisst ihr was, die Leute in Europa, die haben das noch gar nicht gemerkt. Die haben gesagt, hey, was willst du, Herzl? Wir fühlen uns wohl hier, wir haben Goethe und Schiller und wir sind so schön in dieser Gesellschaft eingebettet. Wir sind eigentlich Deutsche. Warum sollen wir in ein anderes Land gehen? Und er hat sich bemüht und hat versucht und dann hat er Verhandlungen geführt, wo könnte denn dieses Land sein? Palästina hat die Tore nicht aufgemacht. Argentinien, da gibt es viel Fläche. Also komm, wir gründet einen Judenstaat in Argentinien. So richtig waren sie auch nicht einverstanden. Ganz verschiedene Bemühungen damals, wenig effektiv. Und dann ging es richtig weiter zur Sache. Die Jäger, die waren wesentlich effektiver. 1882 bis 1931, über 50 Jahre, gab es Pogrome in Russland. Ca. 180.000 sind geflohen. nach Palästina aus Russland. Und dann diese Zeit unter Hitler. 32 bis 38. Ich habe es vorher von den Rexinger Juden erzählt, viele konnten fliehen. 52.000 immerhin haben es geschafft, kurz vor Schluss zu gehen. Dann diese grauenvolle Zeit des Holocaust hier in Deutschland und danach, durch den Schrecken des Holocausts, war der Boden bereitet, 1948 Israel entstehen zu lassen. Und ich sage das, was ich jetzt sage, mit immer einem tiefen Schaudern, aber wenn ich diesen Text lese, die sollen sie fangen auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Felsenklüften. Da steht für mich immer die SA und die SS im Hintergrund, die die Juden aufgesucht haben, in den einzelnen Häusern, die Staatspolizei, die sie rausgeholt haben aus den Verstecken, die jeder Hinweis nachgegangen sind, um wirklich alle Juden irgendwo zu ergreifen, zu fangen, zu erwischen. Wahnsinn, wie Gott sein Wort erfüllt. Neben dem Erschreckenden, jetzt auch mal noch ein ermutiges Beispiel aus den eher, jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr ins Heute. Ich weiß nicht, ob jemand diese Operation kennt. Operation Salomon, 24. Mai 1991. Wir sehen hier ein Flugzeug, Boeing 747-200. Man hat alle Sitze rausgebaut, ganz schnell, und hat Juden reingepresst. Warum? Es war eine Rettungsaktion. Der Staat Israel hatte erkannt, dass die äthiopischen Juden, die sogenannten Falaschen, dass sie auch wirklich jüdischer Abstammung sind. Hat begonnen, diesen äthiopischen Juden eine Einreise zu gewähren. Das hat man zunächst alles offiziell gemacht und hat die reingeflogen. Nur irgendwann kam die Arabische Liga und hat gesagt, nee, wir können doch nicht zuschauen, wie die noch mehr Leute da reinmachen. Stopp! Äthiopien hat die Grenzen dicht gemacht, keine Juden mehr dürfen nach Israel. Die saßen dort fest. Dann, wie es immer mal wieder ist in Afrika, gab es Unruhen. Rebellen sind aufgekommen. Die haben das damalige Mengistu-Regime, das da an der Macht war, das auch diesen Stopp verhängt hat, haben die gestürzt. Und es gab einen Vormarsch von den Rebellen auf die Hauptstadt. Und die Juden waren in die Hauptstadt geflohen, in die israelische Botschaft. Muss ein Riesengebäude sein, wenn ich irgendwann mal da hinkomme, muss ich mir das angucken, denn in diesem Gebäude und auf diesem Garten, der zur Botschaft gehört, hatten 14.324 Falaschen Platz. Die haben sich dorthin geflüchtet und dann hat Israel gecheckt, Mensch, das ist unsere Chance. Regierung, die uns blockiert hat, ist geflohen. Es dauert noch 2 Tage, bis die Rebellen da sind. Wir haben 48 Stunden Zeit, 14.324 Falaschen zu evakuieren. Was haben sie gemacht? Schnell die Sitze rausgebaut, die großen Transall-Maschinen, wo sie normalerweise die Panzer reinlassen, wo die Klappe hinten runtergeht und dann die Panzer reinfahren, geschickt und haben eine Luftbrücke gebaut. Das sind in der Spitze 3 Maschinen in 30 Minuten gelandet, Klappe auf, Juden rein, Klappe zu, abgeflogen. So haben die das gemacht. Und das Ganze 1991, was war denn da los? Golfkrieg. Raketenhagel auf Israel. Und neben machen die so eine Mordsaktion und holen da die Juden rein. Das war ein Wahnsinnsding. Und dann hier, also in der Spitze, 1.135 Passagiere in so einer Maschine, die normalerweise für 480 ausgelegt ist. Kann man sich ja schon vorstellen, das Witzigste, was ich nachgelesen habe, war, 1.135 Passagiere sind abgeflogen, 1.137 Passagiere sind angekommen. Was war los? 2-mal schwanger und ein bisschen enger Platz. Da hat was gedrückt. Da haben sie noch Geburten gehabt unterwegs. Genau. Also Wahnsinn. Okay, so sind sie da angekommen. Und dann muss man sich das vorstellen. Wir haben jetzt ja auch Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind. So wegen Kulturunterschiede. Aber das war nicht nur eine Brücke an Kilometern, die man überwunden hat, sondern das waren kulturelle Quantensprünge. Auch in der Botschaft hatten die ein Feuerle, wo sie ihr Essen gemacht haben. Jetzt muss ich erstmal in 2 Tagen Unterkunft finden für 14.000 Leute in einem kleinen Land, ja? Das ist so groß wie Hessen, nicht so wie hier Deutschland, ja? 14.000 Leute aufnehmen, okay. Hotels wurden geräumt und zur Verfügung gestellt und so weiter. Dann kamen die da rein. Nächsten Morgen, hey, wir brauchen ja was zum Essen. Was haben sie gemacht? Feuerle im Haus drin, um ihr Essen zu machen. Natürlich, das erste Hotel abgebrannt, haben sie gemacht. Also so geht's nicht. Gut. Dann das Zweite, die anderen waren auch im Hotel die ersten Tage. Dann haben sie gemerkt, boah, wie krass. Normalerweise mussten wir immer mit unserem Eimer zur Quelle laufen. Jetzt gibt es da so ein silbernes Ding, da kann man so ein bisschen drehen. Da kommt das Wasser raus. Ah, das ist ja super. Dann wurden sie nach ein paar Tagen verlegt in andere Unterkünfte. Dann haben sie gesagt, ha, dumm sind wir ja nicht. Was wir auf jeden Fall machen, ist dieses silberne Ding mitnehmen, dass wir überall Wasser haben. Ja? Also diese ganzen Dinge, ja, die haben und da mussten wir integrieren, diese Leute, die aufklären, denen Stellen geben, wo sie wohnen und das alles. Und das alles unter Raketenbeschüssen. Da kann man nur staunen, wie Gott sein Volk zurückführt. Und es funktioniert unter Krieg und Wirtschaft und alles, was da ist, dass das so entstehen kann. Es ist einfach ein Wunder. Jüdische Bevölkerung, da können wir jetzt auch länger drüber sprechen. Wir sehen hier diesen großen Sprung nach dem Mauerfall. 1 Million Neueinwanderer, das kam ja auch noch dazu. Die waren erst gerade kurz vorher, 1990, gekommen aus den ehemaligen UdSSR. Und heute sprechen wir von circa 9 Millionen, die dort leben. 6,7, also 75% jüdisch, 20% arabisch, 5% christlich und andere. So, das war die Rückführung, was die Bevölkerung angeht. Aber wir haben ja noch die Geschichte um das Land. Und das ist das nächste Spannende, dass Gott schon ganz genau vorhersagt, dass er ihnen das Land Israel wiedergeben wird. Darum, Hesekiel 11, Vers 17, sollst du weiter zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Für mich, der ich geboren bin, 1982, klar, Israel gibt's, klar, Gott hat sie nach Israel zurückgeführt. Aber wenn man mal diese Geschichte nachliest, war das gar nicht alles so klar. Ich habe mit Absicht dieses Bild gewählt von der Staatsgründung. Das ist nicht ganz das typische Bild. Normalerweise sieht man das typische Bild immer nur von vorne, schön mit den Fahnen. Aber auf diesem Bild sieht man, dass das Ganze mit der Staatsgründung auch eine sehr provisorische Sache war. Seht ihr hier? Das war in einem alten Museum drin. Diese Männer, die hier mit der Krawatte sitzen, haben 2 Stunden vorher erstmal noch alles hergerichtet, gemalt und gepinselt, dass sie ein schönes Foto machen können. Weil die Staatsgründung, die war ja auch mehr oder weniger von heute auf morgen. Die UN hatte zwar, und das war eigentlich der große Brocken, diesen Teilungsplan beschlossen im November 1947, hat aber den Rest Israel überlassen. Gesagt, okay, das britische Mandat wird enden, wie ihr das macht mit dieser Staatsgründung und so weiter, das macht ihr. Die Juden haben diesen Teilungsplan angenommen, die Araber haben den abgelehnt. Und hochspannend war, was passiert jetzt, wenn die Engländer am 14. Mai 1948 dieses Land verlassen? Was passiert? Und so kam es dann, dass der britische Hochkommissar Alan Cunningham in Jerusalem am 14. Mai die letzte Ehrenformation abgeschritten ist und abschließend mit seinen letzten Truppen in Haifa ein Schiff bestiegen hat und weggefahren ist. Parallel die erste Sitzung des Nationalrates. David Ben-Gurion, Vorsitzender von diesem provisorischen Staatsrat, der hat sich darum bemüht, mit diesen Leuten auf einen Nenner zu kommen. Das muss man sich vorstellen, in diesem provisorischen Staatsrat sitzen Vertreter der orthodoxen Partei, die sagt, natürlich sehen wir hier, wie sich Verheißung Gottes erfüllt. Das muss in unsere Erklärung rein, das muss in unsere erste Grundlage unserer Verfassung sein, unserer Gründung von diesem Staat. Dann sitzen da auf der anderen Seite die Sozialisten, die sagen, nee, mit Gott haben wir doch nichts zu tun. Wir haben doch dieses Land jetzt auserwählt und aufgebaut, jetzt schon viel hier rein investiert, dass diese Sümpfe leer werden und so weiter. Da muss doch nichts von Gott rein. Also wir stimmen nicht zu, wenn da irgendwas von Gott reinkommt. Und dazwischen drin steht dieser David Ben-Gurion. Die erste heiße Diskussion, wie nennen wir dieses Land? Für uns klar. Natürlich muss es Israel heißen. Gott hat ja gesagt, er führt es nach Israel zurück. Für die war das gar nicht so klar. Das Machtwort hat David Ben-Gurion am Ende gesprochen. Schluss der Diskussion, das Ding heißt Israel. Und da musst du ein bisschen wissen, wer war denn David Ben-Gurion? David Ben-Gurion war in der orthodoxen Familie groß geworden. Mit 5 Jahren kannte er das Alte Testament auswendig. Also die 5 Bücher Mose hat er gelernt. Und dann war das aber ein heller Kopf, ein Wissenschaftler, interessiert an Naturwissenschaften. Und er hat irgendwann mal in seiner Studentenzeit gemerkt, ich kann Gott gar nicht beweisen wissenschaftlich. Und hat sich dem Atheismus zugewandt. Das heißt, er stand da drin mit dem Herzen, das er von seiner Kindheit her eigentlich kannte, wie die Orthodoxen ticken, dass er aber von seiner Überzeugung bei den Sozialisten war. Und Es kam dann dazu in letzter Minute, 2 Stunden, weil es war ein Freitag, und die Orthodoxen haben zu ihm gesagt, Ben Gurion, wenn du jetzt nicht zur Pforte kommst, wir sind weg, wir feiern nämlich unseren Schabbat. Dann kannst du das Ding hier vergessen. Und dann hat einer den Einfall gehabt und gesagt, okay, wir machen einen Kompromissvorschlag. Wir nennen das Ganze Zur Israel. Das ist die Bezeichnung für Gott in den Psalmen, der Fels Israels. Und das haben sie dann als Gottesnamen reingenommen und dann haben sich die Sozialisten gebeugt und dann konnte er ganz provisorisch handgeschrieben dieser Zettel die Gründung des Staates feierlich verkündigen. Auch das schon in besonderer Weise vorausgesagt. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Hier sehen wir den Artikel, den damals noch Palestine Post, heute Jerusalem Post, veröffentlicht hat. State of Israel is born. Und auch das Zweite hat sich in unschlagbarer Härte erfüllt, die Wehen. David Ben-Gurion schreibt in sein Tagebuch, ich habe mich nicht an den Feierlichkeiten zur Staatsgründung beteiligt, sondern bin sofort zur ersten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats gefahren. Denn in einer Nacht brach der totale Krieg aus. Die arabischen, die umliegenden Staaten, und nur, dass wir mal ein bisschen das geografische Verhältnis sehen. Das hier ist Israel. Ich mache es mal ein bisschen größer, man sieht es ja kaum, gell? Das hier. Da reicht nicht mal das Land, die Fläche, den Namen da reinzuschreiben. Man braucht das Mittelmeer. Und das alles, was rot ist, das sind die arabischen Staaten, die arabische Liga, die sich versammelt haben, um dieses kleine Land auszulöschen. Nächste Endlösung. Was haben sie gemacht? Sie haben den arabischen Leuten, die in Israel gewohnt haben, angerufen und gesagt, geht alle raus, nur kurz 2 Wochen. Wir machen Israel platt, dann geht er wieder rein und dann könnt ihr die Nachbarhäuser gleich noch mitnehmen. Das ist auch die Erklärung, warum manche Palästinenser bis heute ihren Hausschlüssel mit dabei haben. Aber sonst nicht viel Gepäck oder Sachen mitgenommen haben. Das war alles noch in den Häusern. Und natürlich, das ist die andere Seite, es gab auch wirklich Städten dann zu der Zeit, als es losging, wo auch Vertreibung stattgefunden hat, auch von jüdischer Seite, das darf man nicht verschweigen. Aber es war die Minderheit. Die Mehrheit war, dass sie selber geflohen sind. An diesem Tag nach der Staatsgründung kamen Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen, haben gemeinsam den Vernichtungskrieg gegen Israel eröffnet. Das Spannende dazu, die Welt hatte ein Waffenembargo verhängt über Israel. Was ist ein Waffenembargo? Kein anderes Land darf Waffen an Israel liefern. Und die Engländer hatten vorher aufgrund der Unruhen mit der Untergrundorganisation und den von der israelischen Seite hatten alle entwaffnet. Es gab keine Waffen in Israel. Mein Vater hat mir immer früher erzählt, er hat gesagt, Weißschrank, das war wie Panzer gegen Mistgabeln. So war das. Unglaublich, wie das hat laufen können, dass ein Jahr später, gut, muss man sagen, ein Land hat dann nach ein paar Tagen dieses Waffenembargo gebrochen und wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft gemacht. Tschechoslowakei. Die hat dann geliefert irgendwann. Und dann war es tatsächlich so, dass nach einem Jahr Israel überlebt hat und sogar mit Landgewinn hervorging. Es ist unglaublich. Aber Psalm 83, Vers 4 sagt uns auch schon, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Gott stellt sich dazu. Er sagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ein Wunder, das berichtet wird. Und da möchte ich den Hinweis geben. Ich habe leider nur noch 2 gefunden heute Morgen, aber es gibt diese DVD, die heißt Gegen jede Wahrscheinlichkeit, wo Zeitzeugenaufnahmen drauf sind von Leuten, die das miterlebt haben, die berichten von diesen Wundern. Einer von den Berichten, den lesen wir jetzt hier, der hört sich wirklich fast an wie ein Märchen, aber der Mann hat es selber erlebt. Sagt ein junger Soldat, der berichtet hier, hielt südlich von Jerusalem mit 19 anderen Soldaten Wache. Also sie waren insgesamt 20 Soldaten. Ein ganzes ägyptisches Heer griff sie plötzlich an. Und weltlich, menschlich gesehen, hatten sie keine Chance mehr. Aber sie beteten. Dann gab es ein Feuergefecht. 3 der Israelis starben. Unverständlicherweise ergaben sich die Ägypter. Sie hissten die weiße Flagge. legten die Waffen nieder. Die Ägypter waren ganz verwirrt, als sie nur 17 überlebende Israelis sagen. Sie sagen, wo sind die 3 alten Männer, die vorne gekämpft haben, die so viele von uns erschossen haben und die wir nicht besiegen konnten? Wir sind nur 17 Soldaten, war die Antwort. Hier hat Gott durch ein Wunder in aussichtsloser Lage geholfen und der Mann, der es erzählt hat, damals ein junger Mann, heute ein Alter, vermutet, dass die 3 Männer Abraham, Isaak und Jakob waren. Wie gesagt, spannend, ja, was Gott da tut, wie er Wunder geschenkt hat, wo wir sagen, boah, es hört sich an wie ein Märchen, aber es war so. So hat Gott da eingegriffen. Und das Coole finde ich, David ben Gurion. Nach diesen Dingen sagt er, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Schöne wissenschaftliche Aussage, finde ich. Genau. Und dieser Mann, der hat echt, der hat Gott an ihm gearbeitet. Gott hat an ihm das Wunder getan, dass er am Ende seines Lebens so gesagt hat. Ich glaube, dass der Staat Israels die Erfüllung der biblischen Prophetie ist. Sonst wäre er nicht entstanden. Dieser Mann, der dem Atheismus verfallen war, der Gott abgesagt hatte. Und ihr Lieben, ich hätte jetzt noch weitere Beispiele, Zeit läuft uns davon, aber das ist auch unsere Hoffnung für unsere Holocaust-Überlebenden, dass sie über dem Hineinschauen in die Geschichte Gottes damals, über dem Hineinschauen in die Geschichte Gottes heute, wieder zum Glauben finden an den lebendigen Gott, der seine Geschichte mit Israel schreibt. Wollt ihr noch was ganz Aktuelles, wie Gott heute? Haben wir noch so viel Zeit? Also ich mache euch noch ein ganz aktuelles Beispiel, okay? Und heute Abend kommen noch ein paar Sachen dazu dann, da werden wir ein bisschen mehr Zeit haben, aber ein ganz aktuelles Beispiel. Jetzt vom 1. September 2019. An diesem Tag bin ich zweimal im Jahr bin ich zu den Vorstandssitzungen unten, saß ich im Zug, um 16 Uhr im Zug von Tel Aviv hoch in den Norden nach Nahariya. Unterwegs ruft mich unser Leiter an von den Häusern und er hatte mich schon vorgewarnt. Er hat gesagt, Frank, bei uns da oben brennt die Luft. Wir haben Häuser ganz an der libanesischen Grenze. Wir haben erhöhte Alarmstufe für das israelische Militär. Wir haben die Straße oben im Norden ist schon für Militärfahrzeuge gesperrt. Wir erwarten einen Angriff. Was war die Vorgeschichte? Israel hat ein Problem. Sie haben wenig Fläche. Wenn die Feinde es schaffen, auf israelischem Boden einen Krieg zu eröffnen, haben sie keine Chance. Sie müssen gucken, dass sie die Kriege möglichst außerhalb von Israel führen. Deshalb sagt auch immer wieder Netanyahu zu den Kriegsmächten, auch zu Russland und so weiter, wenn ihr nicht darauf achtet, dass die Iraner und die anderen 50 Kilometer von der Grenze entfernt bleiben, dann müssen wir dafür sorgen. Und immer wieder versuchen sie, ihr habt von den Kamikaze-Drohnen gehört, die in Saudi-Arabien die ganzen Ölanlagen stillgelegt haben, weil sie mit Sprengstoff reinfliegen. Genau das Gleiche wollten sie in Israel auch machen. Israel hat es erkannt und hat diese Kamikaze-Drohnen auf syrischem Boden abgeschossen. Dabei sind Führer von den iranischen Revolutionsgarden und auch von der Hisbollah gestorben. Und der Nasrallah, der Leiter vom Libanon, der hat Rache geschworen. Der hat gesagt, und zwar, wenn noch was Zweites war, interessanterweise waren iranische Drohnen über Beirut mit Sprengstoff. Und die sind in eine Fabrik hineingeflogen, wo die Hisbollah illegalerweise Raketen umbaut, von dummen Raketen auf fernsteuerbare Raketen, und hat dort diese Anlage in die Luft gejagt. Und da sagt Nasrallah, die zwei Sachen, Israel ist schuld. Israel hat nie gesagt, dass sie die iranischen Drohnen geflogen hat. Man weiß es bis heute nicht so richtig, wer die geflogen hat. Auf jeden Fall, Kriegserklärung, hat Rache geschworen. Und wenn Nasrallah Rache schwört, dann ist es eine Sache in der arabischen Welt, eine Sache der Ehre, dass man einen Gegenangriff startet, wo mindestens Menschen verletzt werden und wo mindestens ein Schlag ist gegen Israel, um ein Zeichen zu setzen, so nicht. Israel wusste das. Und jetzt kam es. Das hier sind zwei Fotos, die ich aus einem Blatt habe von Al-Manar, von dem libanesischen Fernsehsender. Die haben quasi von der libanesischen Seite sieht man hier reingeschossen mit Panzerfäusten in eine Armeebasis und haben dabei Fahrzeuge getroffen. Und kurz nachdem sie die getroffen haben, ist ein Militärhubschrauber gelandet, hat Verletzte in den Hubschrauber reingeladen und ist mit dem Hubschrauber nach Haifa geflogen. So. Und Israel hat angefangen, Granaten zurückzuschießen. Jetzt haben die Beobachter dann gesehen, okay, wir haben unser Ziel erfüllt, wir haben Schaden zugefügt an Material und wir haben gesehen, es sind Verletzte rausgeflogen worden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht viel weiter schießen. Sonst kann es sein, wenn wir noch mehr Verletzte produzieren, dass wir Israel so reizen, dass die gegenüber ihrer Bevölkerung jetzt auch handeln müssen und rein müssen in den Libanon und es dann wieder ein Krieg angeht. So ist der zweite Libanon-Krieg angefangen. Das ist so eine kleine Sache. Und dann hat der Nasrallah verkündet, es gab Verletzte, vielleicht sogar Tote. Wir können aufhören, der Gegenschlag ist geglückt. Am Abend des Tages tritt Netanjahu vor die Nachrichten und sagt, ihr Lieben, also, ich muss dazu sagen, das war alles zwischen 14 und 18 Uhr. Als ich um 19 Uhr ausgestiegen bin und damit gerechnet hatte, dass ich jetzt in den Bunker muss, sagt der Leiter von Schawitzieren zu mir, Frank, es ist alles wieder ruhig. Dann sage ich, wie? Ist alles wieder ruhig? Was ist hier passiert? Die haben doch geschossen, da muss doch Krieg geben jetzt, oder? Ja, nein. Am Abend kam Netanjahu vor die Presse und sagte, ihr Lieben, es hat einen Angriff gegeben, aber es gab weder Tote und Verletzte. Diese Soldaten waren alle geschminkt und sind nach einer Viertelstunde in Haifa wieder aus dem Krankenhaus rausgelaufen. Versteht ihr, was sie gemacht haben? Die haben einfach gesagt, die wissen, wir brauchen ein Opfer, um das zu verkündigen. Aber wir geben ihnen das, was sie brauchen. Und gleichzeitig versuchen wir, die Situation zu deeskalieren, weil weder Nasrallah noch Israel wollte einen Krieg. Und damit ist dieses Ding geglückt. Jetzt kann man sagen, ja, menschliche, jüdische Steuer, ja, das ist das eine, aber ihr Lieben, da ist mehr dahinter. Das habe ich gemerkt und es haben viele gebetet. Das ist eine Sache, die hat Gott geschenkt. Dass da nichts weiter eskaliert ist und dass wir bis heute dort oben zwar angespannt, aber stabile Grenzen haben, das ist ein großes Wunder. Und so sehen wir Gottes Handeln, auch durch jüdische Schleue, auch durch Kriegstaktik, durch Deeskalation, bis heute, wie er eingreift. An der Innentür unseres Bunkers hängt dieses Bild. Man sieht hier auf dem Bild, wie die arabische Welt gegen die Juden kämpft und eigentlich sieht man hier chancenlos. Man sieht das Seil hier und, oh, Entschuldigung, Moment, falsche Richtung. Sorry. Das sieht man, was ich alles übersprungen habe hier. Und man sieht, wie auf dem Seil ein großer Finger steht. Und hier steht auf Hebräisch Lo lanu ki lecha hamilchama. Heißt, übersetzt, nicht uns, sondern dein ist der Krieg. Gottes Handeln in Israel bis heute. Und jetzt haben wir nur viel über Krieg gesprochen. Es gibt auch andere Beispiele, die werde ich heute Abend weiterführen. Aber die Zeit ist so weit, dass wir aufhören müssen. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, ich will nicht polarisieren. Wir beten für Israel, wir beten genauso für die arabischen Länder. Und wir werden es heute Abend noch hören. Wir haben einen schönen Ausblick. Ich muss ihn vielleicht heute doch noch kurz vorschatten. Kein Frieden in Sicht, doch ein Frieden in Sicht. Den Frieden durch den einen, den heute schon Menschen dort finden dürfen, auf der jüdischen und auf der arabischen Seite. Den Frieden, den Jesus schenkt. Und ich bin bewegt dadurch, dass Gott hier weiter handelt. Und wir werden es heute Abend hören, wie Gott eingreift. Und plötzlich Feinde Brüder werden. Und miteinander bezeugen, wir haben den wahren Frieden gefunden. Und da einstimmen in dieses Hoffnung durch Gottes Handeln in Israel bis heute. Ermutigung durch Gottes Wort. Er handelt. Und das sollen meine zwei letzten Verse sein. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Titus 2, Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilands, Jesus Christus. Ich würde noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du es bist, der seinen Ratschluss hat über Israel. Wir staunen, wie du eingreifst bis heute dort zur Deeskalation. Herr, und wir staunen, wie du dein Volk geführt hast. Und Herr, es darf uns ermutigen zum Vertrauen auf dich, auf dein Wort. Und wir möchten dich bitten für dein Volk und für die Völker drumherum. Herr Jesus, dass du die Augen öffnest für dich, den wahren Frieden. Danke, Herr, dass du dort am Wirken bist und wir dich so bitten dürfen, dass du eingreifst und dein Shalom, dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, die Herzen bewegt hin zu deinem ewigen Ziel. Vielen Dank dafür, Herr. Amen.